Wisst ihr, welches Märchen ich sau dumm finde?
Chantal im Märchenland?
Nein, das nicht. Kennt ihr das mit Salz? Mit dem Salz? Ja. Es geht irgendwie um den. Ja, es geht um Salz. Okay. Es geht um den König, der drei wunderschöne Töchter hat und er möchte. Er hat Geburtstag oder so. Aus irgendeinem Grund wird er von allen drei Töchtern beschenkt. Und die ersten beiden schenken ihm Edelsteine, Mäntel aus Gold, krassen Scheiß, Juwelen. Er ist total begeistert. Und die dritte schenkt ihm einfach nur ein Schälchen Salz. Und er ist total beleidigt und sagt, what the fuck, verstößt sie sogar, wenn man das halt macht, wenn man Tochter irgendwas was Uncooles schenkt. Und dann trifft die Tochter, glaube ich, eine Hexe. Habt ihr noch nie von diesem Märchen gehört?
Nein, noch nie. Wie heißt das auch?
Salz.
Salz, the fairy tale. Die Tochter trifft dann irgendwie eine Hexe oder sowas und wünscht dann, dass im Königreich kein Salz mehr existiert. Und dann hungern alle, also die hungern nicht, sondern essen nur noch Süßigkeiten und alle vermissen irgendwann Salz. Und plötzlich ist Salz das wertvollste Gut in diesem gesamten Königreich. Und irgendwann
also kommt so auch wie im Mittelalter, wie es war, tatsächlich.
Ja?
Ja, ah. Aber Salz doch auch ein deswegen tolles Gewürz.
Man sagt bei den Medicis, bei dieser reichen Familie aus Florenz, wir sind das Salz von Florenz.
Ja, zum Beispiel die Fugger, diese Handelsfamilie, nee, die Hansestädte, die wurden die Pfeffersäcke genannt.
Das ist cool. Mhm. War da auch Nina Tschuber dabei?
Ja, genau. Sie ist auch ein Pfeffersack.
Ja. boah, Gratulation an die drei Leute, die den Witz gerade gecheckt haben. Wo waren wir stehen geblieben bei Märchen? Ah ja, genau, dann kommt die Tochter irgendwann wieder und schenkt halt dem König, ihrem Vater, wieder so ein Schälchen Salz und er ist.
Das ist ein Plothole.
Wieso?
Die Hexe hat doch das ganze Salz im Königreich
weggemacht. Also in dem Königreich, aber sie war ja nicht im Königreich. Ach so, sie wurde ja verstoßen von ihrem Vater. Okay. Deswegen kommt sie mit diesem Schälchen Salz zurück und der Vater sagt sich, oh, die Moral von der Geschichte ist halt natürlich.
Salz ist geil.
Salz ist geil, auf jeden Fall.
Vor allem in Westeros, weil wenn man Salz bekommt unter dem Dach eines Fremden, dann ist
Gastrecht.
Man durch das Gastrecht geschützt.
Ganz genau. Und ja, deswegen, also ich habe gestern auch noch mal über dieses Märchen nachgedacht und ich muss auch dazu sagen,
hast du das gefunden?
Ich habe das als Kind von meiner Mutter so vorgelesen bekommen.
Okay.
Krass. Also ich habe früher auch Märchen geliebt als Kind und ich habe mich irgendwie an dieses Märchen zurückerinnert und dachte mir, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das der Fall ist, ich habe es jetzt auch, ich hätte es zur Vorbereitung zur Recherche eigentlich noch mal nachlesen sollen, habe ich nicht. Aber eigentlich ist es auch, das ist so wie als würde ich, keine Ahnung, meine Freundin hatte jetzt vor kurzem Geburtstag, als hätte ich ihr so eine Schachtel mit leerer Luft geschenkt. Der so, ja, und was ist das jetzt? Ja, es ist Luft. Und dann sperre ich sie in einen Vakuumraum, in dem kein Sauerstoff ist, und sag, ja, jetzt hättest du gerne diese Schachtel mit Luft, ne?
Oder du hättest auch das gleiche machen können mit Salz.
Ja, hätte ich auch machen können.
Aber ich verstehe tatsächlich den Vater nicht, weil ich würde Salz so viel mehr lieben als Edelsteine, weil ich finde Salz geil.
Ich finde Salz auch geil.
Was? Also, was? Du kannst dir mit Edelsteinen, kannst du dir 1000 Tonnen Salz kaufen.
Aber guck mal, ich verstehe Menschen nicht, die sagen, oh nee, das ist mir zu versalzen. Also in meiner Welt gibt es nicht zu versalzen.
Was? Ernsthaft?
Nein, doch, 100%. Nein, Leute, wirklich. Ich kann das verstehen, wenn man mehr Salz drauf macht, ich bin genauso, aber es gibt einen Punkt, wo es zu viel ist.
Leute. Ich habe mir das abgewöhnt. Nee. Ich war auch so in Uni-Zeiten und so weiter. Habe ich oft alles viel zu
gesalzen. Das ist meine Droge, wirklich Salz. Das ist so.
Das macht die Adern kaputt. Also das verstopft die Adern. Das ist
nicht gut für den Blutdruck tatsächlich.
Ja, genau.
Da muss man dann Bananen dagegen essen.
Deswegen weniger Salz. Ja, das merke ich.
Jetzt stehe ich wieder hier als der ungesunde, der Drogenfanatiker mit meinem Salz da.
Ja, du siehst auch aus bei uns aus dem Team wie der ungesündeste Lenny.
Ja. Genau. Ja, wir drehen Narcos, aber es geht um Salz.
Ich finde es funny. Aber wen würdest du casten in dem Salz-Märchen?
Ja, dich. Du spielst Pablo Escobar. Okay. Nur halt mit Salz statt mit Kokain und allem anderen. Naja. Ich hab's auch so Spiele vorbereitet. Hättet ihr Bock drauf?
Ja!
Ihr habt natürlich Bock drauf, das wusste ich mir.
Wer kann mehr Salz essen?
Stirbt man nicht auch ab einer gewissen Menge, wenn man so viel Salz am Tag isst?
So 100%.
Man stirbt bei allem bei einer gewissen
Menge. Die Dosis macht das Gift, ja.
Aber wir können auch die Challenge machen. Ich habe ja gesagt, ich esse 100 Kroketten in 2 Stunden.
Oh Gott, nein,
ich
weiß
nicht. Zwei Säcke Salz in 24
Stunden. Das überlebst du nicht.
Ja, doch, schon.
Okay, ich hab ein paar lustige Spiele mir ausgedacht. Das klingt auch wie so Pfadfinder-Treffen. Ich habe mir lustige Spiele ausgedacht. Habt ihr das bei den Pfadfindern früher gemacht, Jonas? Oder habt ihr euch nur gegenseitig.
Erstmal gut Pfad an alle.
Guten Pfad?
Gut Pfad.
Gut Pfad.
Ja, und das ist der Pfadfinder.
Das ist ein Scam, das haben wir nie gemacht.
Du warst auch bei den Pfadfindern?
Krass, warst du auch ein Wölfling?
Ja.
Ja, gut Pfad.
Aber das klingt, als hättest du das gerade ausgedacht. Das
haben wir nie also tatsächlich waren wir fast nie im Wald. Das war immer in dem Pfarrheim und wir haben eigentlich immer nur Spiele gespielt oder Filme geschaut. Geil, ich glaube, ich habe 10-mal Jumanji geschaut in der Zeit.
Ja, dann wäre ich auch zu den Pfadfindern gegangen. Ich dachte, man geht in den Wald und lernt zu überleben und misst einander auf oder sowas. Null! Was? Hast du nicht wenigstens gelernt, wie man Knoten macht oder sowas?
Nee. Ich habe gelernt, wie man irgendwelche Spiele spielt. Aber es hat voll Bock gemacht.
Was hat denn das mit Pfadfinderei zu tun?
Ich habe keine Ahnung.
Aber du wüsstest, wie man in Jumanji überlebt. In dem Filmszenario.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Yay. Aber ja, Spiele. Spiele, Alper?
Nee, das machen wir nach dem Intro. Wow.
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Okay, ich habe euch eine Frage mitgebracht.
Ja.
Für welche Aufnahme hat Tobey Maguire in seinen Filmen 156 Takes gebraucht?
Für das mit dem Tablett, um in Spider-Man 1, um die Sachen zu fangen auf dem Tablett. Ja.
Ja, korrekt.
Weil die das nicht mit CGI machen wollten, sondern in real.
Ja. Warum stelle ich euch Spider-Man Fragen?
War das nicht meine Frage bei Financial Donuts?
Kann sein. Weiß ich
Machst
nicht.
Du sie in Recycle?
Nee, ich glaube,
das nicht.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten das schon mal, aber die Frage war, wie oft die das gedreht haben. Oder sowas. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja,
also für alle, die gerade zuhören. Ich hab mich auf diese Frage gefreut. Jetzt bin ich ein bisschen sehr enttäuscht. Also es gibt halt diese Szene in Spider-Man, in der Peter Parker seine Kräfte kennenlernt.
Das tut mir so leid.
Mary, MJ kommt rein in die Cafeteria, Mensa, was auch immer. Rutscht auf so einer Pfütze aus. Und Peter Parker fängt sie auf und hat das Tablett von ihr in der Hand und das gesamte Essen, das in die Luft geflogen ist, fängt er dann so zack, 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 zack auf. Und das haben die halt ohne Trickserei hingekriegt. Er hat es wirklich gefangen, allerdings 156 Takes gebraucht. Richtige Antwort, Lenny.
100 aber, Punkte,
dass du meinen Podcast hier kaputt machst.
Bitte schön, aber weißt du, was ich viel, viel geiler gefunden hätte, wenn er 156 Takes gebraucht hätte für
den Kuss?
Nein, für den Kuss und die Szene in Spider-Man 3, wo er diesen cringen Dance-Move
hat. Ich habe nämlich gehofft, dass ihr das dann als erstes sagt und ich habe mir richtig ausgemalt, wie lustig dieses Rätsel wird.
Es tut mir leid, richtig antiklimaktisch. Es tut mir super leid.
Ich habe aber noch was anderes mitgebracht, was cool ist. Mhm. Wir spielen jetzt Film in Zahlen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und ihr schätzt, ich habe direkt 5 Fragen dabei und ihr müsst mir eine Zahl nennen und dann gucken wir, wer näher dran ist und wer mehr Punkte macht,
gewinnt.
Okay. Ich mache eine Punktlandung, okay?
Ja. Und ich will ganz, dass es schnell geht. Ja?
Okay.
Ihr habt nur 3 Sekunden Zeit zu antworten. Wie viele Tage durchlebt Bill Murray in Und täglich grüßt das Murmeltier?
120.
Wie bitte?
8.
120
näher, glaube ich.
Okay, gut. Also laut Drehbuch sind 12.395.
Wow.
Das heißt, Jonas, ich glaube, man sieht auch viel mehr als
8. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade.
Ich glaube, man sieht auch 8.
Umgeht an Jonas, wir merken
das. Das war die Drucksituation. Aber 12.000 Tage, wie alt ist er dann danach?
Ich rechne das mal kurz aus.
Also, das ist ja
12.000.
Eben so alt wie. Gleich alt halt.
Er
altert ja nicht.
Also er altert nicht.
Okay. Aber durchlebt ja immer wieder denselben Tag.
Okay. 32 Jahre lang. Also, wow. Also fast 33 Jahre so alt, wie ich jetzt bin.
Ja.
Also ich bin 33.
Okay.
Aber ja.
Aus wie vielen Kameraeinstellungen wurde die Duschszene in Psycho gefilmt?
20. 5.
Leute, also 2-0 Jonas, das sind 77.
Ja, also ich stapel ein bisschen viel. Leute, dafür weiß ich, dass Tobey Maguire das
Lenny, beim nächsten, was du dir überlegst, mach noch eine 0 hinten dran.
Okay, gut.
Ja.
Okay.
Nächste Frage. On-screen, wie oft wird der Tag in Edge of Tomorrow oder Live, Die, Repeat neu gestartet? Der Film hat ja 2 Titel.
Im Film?
Im Film wirklich, dass man sie sieht.
35 Mal.
22.
Ihr seid beide sehr nah dran. Es sind 26. Das heißt, Lenny hat seinen ersten Punkt. Es
steht Warum hast du die 0 nicht dran gemacht?
Wie hoch ist der Vermögenswert von Tony Stark?
Network. 4 Milliarden auf 500.
Nee, Moment, mal.
1000 Millionen.
25 Milliarden US-Dollar.
Irgendwas mit 4 Milliarden.
Jetzt einigt euch. Jonas?
25 Milliarden.
4,5 Milliarden.
Dann steht es jetzt offiziell 2-2.
Nein!
Es sind nämlich 9,3 Milliarden US-Dollar. Und die reichste Filmfigur überhaupt in einem Film ist, übrigens, wisst ihr es?
Smaug.
Smaug, korrekt. Oh. Wie hoch ist sein geschätzter Vermögenswert?
Also aber in inflationsbereinigt.
Mittelerde-Inflationsbereinigt.
Überfragt.
Ich sag
300 Milliarden.
Nee, ich sag 2 Billionen. Nee, Moment, ich sag 1 Billion.
1 Billion? Und
ja.
Du sagst wie viel?
300 Milliarden.
300 Milliarden. Es sind 62 Milliarden.
Ja.
Schön. Also stark, Lenny, du hast das 2-0 gedreht.
Hä? So wenig?
Ja, so wenig.
So wenig, genau. Oh, Jonas gibt sich damit nicht zufrieden.
Armer Schlucker.
Ja, aber, hey, guck mal, aber
ärmer als Elon Musk.
Ja, genau, so. Deshalb. Und der ist ja auf einem Berg aus Gold.
Ja.
Was mit dem Arkenstein? Wie wird der eingerechnet? 20 Euro oder was?
Sollen wir jetzt zum normalen Podcast übergehen oder soll ich noch eins machen?
Ich hätte gerne noch eins.
Noch eins.
Das steht wie steht's
denn eigentlich, ne?
Ja, jetzt steht's
3-2, oder?
Nee, ihr habt. Achso, das war's jetzt mit den Schätzfragen. Achso, ich habe jetzt aber noch was anderes vorbereitet.
Oh ja, gerne.
Wenn ihr Bock habt.
Gerne.
Okay, ich habe 5 Filmfiguren mitgebracht und ihr müsst die ranken, ohne halt, ihr kennt das Spiel, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Ja, okay. Wie smashbar die sind.
Smashbar, oh, okay. Mhm.
Mhm. Habt ihr das verstanden?
Ich verstehe, ja.
Smashbar?
Kennst du nicht Smash oder Pass?
Ach so, ja, okay.
Okay.
Also in dem Spiel sind Lenny und ich ist ein gutes Team.
Ja.
Das haben wir nämlich schon mal gemacht und Lenny war überhaupt nicht zufrieden.
Gar nicht zufrieden.
Wir beginnen mit dem Predator aus Predator.
Smashbar.
Kommt er auf die 1, 2, 3, 4 oder 5?
Lass mal sicher gehen, dass vielleicht die 4 packen. Ich glaube, Alpert hat noch irgendwas. Der hat noch irgendwas in der Hinterhand.
Vielleicht.
Ich vertraue Jonas jetzt einfach mal.
Die 4.
Die 4, ja.
Ein Facehugger aus Alien.
Ja, guck.
Den finde ich tatsächlich. Das ist. Nee, den finde ich gar nicht.
Einladend.
Nee, den würde ich auf die 5 tatsächlich packen.
Ja. Auf die 5, den Facehugger.
Oh nein, der hat nur irgendwelche Aliens.
Ja, ja.
Nein,
ja.
Jetzt geht's mit sexy. Slimer von Ghostbusters.
Tja.
Es gibt doch die tolle Folge von South Park mit dem Ektoplasma.
Stimmt.
Ja. Okay, gut. Den hätte ich tatsächlich auf die 5 gepackt, muss ich sagen.
Ja, vor allem, ich mein, da ist ja. Also, ne?
Ja.
Da passiert ja. Also, der ist ja quasi so durchlässig.
Ja, komm, dann auf die 3, oder?
Auf die 3. Ja,
auf die 3.
Lass mal auf die 2.
Pack ihn auf die 2. Ja,
okay, auf die 2. Als nächstes kommt Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre.
Wir wissen, ja.
Vielleicht ist er hübsch.
Vielleicht ist er hübsch, ne? Kommen wir auf die 1.
Auf die 1, krass. Okay, und dann Freddy. Auf der 3 Immortan Joe aus Mad Max Fury Road.
Hm.
Ja.
Ja. Dann ist das.
Sei mal Zeuge!
Geil. Freust du dich auf Furiosa?
Nee.
Was? Nein? Nee. Warum das denn nicht?
Nach dem Trailer hab ich gar keinen Bock. Also gar nicht so viel Bock drauf.
Verrückt, weil ich fand den total geil.
Echt?
Den Trailer, ja.
Nee, ich war überhaupt nicht begeistert. Ich fand, das sah viel zu künstlich aus.
Same.
Oh, Wahnsinn, krass. Ne, weil ich fand den ziemlich cool. Ich freue mich riesig auf Chris Hemsworth
in der Rolle. Ja, ne, auf den sogar am wenigsten. Also,
ja,
ich find, das ist wirklich ein bisschen zu drüber und ich finde, dass es ist halt ein Prequel. Deshalb, du weißt halt, Furiosa wird nicht sterben, Immortan Joe wird nicht sterben. Und das macht es für mich so ein bisschen langweiliger.
Es geht ja um die Reise und wie es. Also ich freue mich tierisch drauf. Ich habe da echt Bock drauf.
Also, ne, ich meine jetzt, ich freue mich schon
Taylor
drauf, dass
Joy.
Das kommt, aber ich hab ein bisschen mehr erwartet.
Wirklich?
Ja.
Aber lass dich mal nicht vom Trailer bremsen. Ich glaube, bei Fury Road warst du, als der Trailer rauskam, auch nicht so gehypt.
Ja, nee, aber Fury Road, der kommt so aus dem Nichts. Und jetzt sind da die Erwartungen höher, klar.
Es ist der 4. Teil einer Reihe. Wo kam der aus dem Nichts? Ja, gut, der kam schon
aus dem Nichts. Ich meine, dass der so krass wird, das kam aus dem Nichts.
Aber man sollte doch niemals an George Miller zweifeln.
Stimmt, dem Happy Feet-Regisseur darf man nicht. An dem darf man niemals zweifeln.
Er hat ein Schweinchen namens Babe gemacht, okay.
Genau. Ja, okay. Also wirklich nur gute Filme.
Auf jeden Fall. Ich habe Happy Feet ehrlich gesagt nie gesehen.
Aber er hat.
Das ist der mit den Pinguinen, ne?
Ja, die tanzen.
Und sind die gut, die Filme? Da gibt es auch 2.
Also,
oder so,
ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Das muss ich jetzt nochmal nachschauen. Ich würde aber sowas wie 2005 tippen.
2006.
2006, als ich 6 war und den dann im Kino geschaut habe. Ich hatte den Spaß meines Lebens.
Hast du inzwischen, Alper, eigentlich mal 1000 Years of Longing? 3000 Years of Longing nachgeschaut?
Ich habe den immer noch nicht gesehen.
Ich kenne nur Leute, die eine Hälfte des Films gut finden. Entweder die eine Hälfte, die in der realen Welt spielt, oder die andere in den Märchen. Mhm. Ich bin eher so der Märchentyp.
Ich auch. Und ganz ehrlich, vielleicht hätten die da das Salzmärchen reinpacken sollen.
Ja. Ich hatte so Bock auf den Film. Auf 3000 Years of Longing heißt der, ne? Mit Tilda Swinton.
Ja.
Und wer war noch dabei? Idris Elba war es, genau. Mhm. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Ich wollte den unbedingt sehen. Ich meine, George Miller ist George Miller.
Ja.
Und dann kamen halt die Leute aus dem Kinosaal und so. Die Leute kamen aus den Kinos und haben halt alle, die ich gefragt habe, gesagt so, Und das hat mir meinen Hype komplett gekillt. Und dann bis heute ist es einfach
Aber ne, ich meine, um das hier ein bisschen schmackhaft zu machen, das spielt halt zu großen Teilen in Istanbul beziehungsweise dann auch noch in Konstantinopel, also bevor.
Ja, das ist schon
quasi. Also, der ist visuell auch ganz interessant, aber der ist auch gelinde gesagt cringe in vielerlei Hinsicht.
Tatsächlich.
Ja,
ein bisschen kitschig tatsächlich.
Ja, und ich bin Mensch, der kann viel Kitsch ab. Ich liebe Kitsch, aber das war selbst mir zu viel.
Wenn du schon sagst, das ist zu viel Kitsch, dann das ist kein gutes Zeichen.
Ja, also,
weil ich kann Kitsch nicht ab.
Ja, dann, also dann, ich glaube, das musst du auch nicht abkönnen. Also also das ist wirklich so.
Ja.
Next Level Shit.
Oh ja. Okay. Das ist wirklich ein schlechtes Zeichen. Weil ich bin ausgesprochener Kitsch-Feind.
Ich nicht, aber.
Ja. Du kannst ja mal bei YouTube gucken, ob du vielleicht, es gibt ja so einzelne Szenen, vielleicht mal in so ein Märchen davon reingucken, so eine Erzählung davon.
Nee, wenn, dann gucke ich schon den gesamten Film. Natürlich, auf jeden Fall. Aber ja, boah, wir haben diese Woche auch echt noch viele geile Filme zu sehen. Ne? Also wir sind beim Fantasy Filmfest, ich habe echt Bock drauf. Und was habt ihr sonst so gesehen in letzter Zeit? Habt ihr irgendwas?
Jonas grinst schon. Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Die eine Sache war eine mittlere Vollkatastrophe, die ich geschaut habe. Und die andere Sache fand ich ziemlich gut.
Ziemlich gut. Das wird wahrscheinlich Fallout sein.
Das habe ich geschaut, aber das habe ich jetzt mal nicht mitgebracht. Ich habe was anderes mitgebracht. Was wollt ihr zuerst hören? Die Vollkatastrophe?
Okay, ich will erst das Gute hören, weil es ist wahrscheinlich Simpfeizer.
Genau. Ich habe mir ein paar Notizen zugemacht, weil
Das ist jetzt
nicht die einfachste Serie ist. Genau, The Sympathizer, die kam jetzt diese Woche raus, die erste Folge. Ist
Robert Downey Jr., ne?
Mit Robert Downey Jr. unter anderem. Ist eine Miniserie mit 7 Folgen, hat eine abgeschlossene Handlung. Ist jetzt auf Wow gestartet. Showrunner der Serie ist Park Chan-wook, ein einfach krasser südkoreanischer Regisseur. Oldboy, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance. Der hat 1000 interessante Filme gemacht. Ja. Sympathizer wurde von A24 produziert, im Auftrag von HBO. Klingt also so von den Namen her schon mal alles ziemlich krass. Und das basiert auch noch auf einem Roman, der Sympathisant heißt. Und dieser Roman hat den Pulitzerpreis gewonnen. Mhm. Das sind ja eigentlich schon mal gute Grundvoraussetzungen. Und The Sympathizer spielt zur Zeit des Vietnamkriegs in Vietnam, aber im Gegensatz zu vielen anderen Vietnamkriegsfilmen spielt er jetzt nicht mittendrin in irgendeiner Schlacht, sondern ganz am Ende davon. Und Saigon, die Hauptstadt von Südvietnam, ist halt kurz davor eingenommen zu werden. Und der Protagonist ist ein Adjutant von einem gefürchteten südvietnamesischen General. Und der hat auch keinen Namen in der Serie, der heißt einfach nur Captain. Der wird immer nur Captain genannt.
Was genau ist ein Adjutant?
Ich weiß es gar nicht. Ein Offizier, der dem quasi immer so hilft. Okay. So ein bisschen wie sein Assistent.
Ja.
Genau. Okay. Aber er hat halt trotzdem auch noch so
militärische Ziele,
Zwecke, Aufgaben.
Genau.
Verantwortung. Der wird halt so als hervorragender Offizier dargestellt. Und auch sein CIA-Verbindungsmann, der von Robert Downey Jr. gespielt wird, der hält den auch für einen Top-Mann. Robert Downey Jr. hat aber auch noch 3 weitere Rollen da drin, die alle unterschiedlicher nicht sein können.
Mhm.
Also das war schon ziemlich cool. Das
hat 3 Rollen da drin. Spielt er mehrere Figuren?
Er spielt mehrere Figuren, genau.
Okay.
So gleichzeitig im Bild dann auch, wo er mehrmals zu sehen ist.
Das will ich jetzt nicht spoilern.
Aha.
Also aber
ist das eine Comedy?
Nee, es ist eher, also es hat Comedy-Elemente, aber eher so schwarzer Humor.
Also ist das so quasi das Jack und Jill der Serien?
Ja, genau. Es ist das Jack und Jill der Vietnamkriegsfilme.
Ja. Okay.
Ja.
Warum ist die Serie so gut oder warum hat sie dir so gefallen?
Genau, dieser Captain, der ist eigentlich gar nicht ein Captain der südvietnamesischen Armee. Er ist ein Spion der Vietcong, also der nordvietnamesischen Armee.
Spannend, ja.
Und die Serie begleitet halt so seine Flucht aus Vietnam, dann sein Ankommen in den USA in Flüchtlingslagern und dann ist er auch später noch zum Beispiel an einem Filmset von einem Film, der The Hamlet heißt und der zu 100% an Apocalypse Now erinnert.
Ja.
Und das wird halt alles auch so ein bisschen persifliert.
Ja.
Und es ist aber auch eine Geschichte von 3 Freunden, die eigentlich auch 3 Blutsbrüder sind, weil dieser Captain hat noch 2 Freunde. Der eine ist ein Airborne Ranger von der südvietnamesischen Armee.
Mhm.
Und der andere ist ebenfalls ein Spion von der nordvietnamesischen Armee.
Okay.
Und es geht ganz viel in der Serie so um Zerrissenheit, um Identifikation, weil es gibt Nord- und Südvietnam, Kommunismus, Kapitalismus. Und der Captain steht selber so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil er eine vietnamesische Mutter hat, aber einen französischen Vater. Das heißt, er wird nicht überall so akzeptiert.
Ja.
Einfach. Und das ist jetzt nicht nur so eine stumpfe Agentengeschichte, sondern das Ganze wird auch super spannend erzählt, weil es so 3 Zeitebenen gibt. So die Rahmenhandlung ist quasi, wir die Serie beginnt damit, dass er ein Gefangener ist in Nordvietnam. Man weiß nicht warum, aber er erzählt seine Geschichte, was passiert ist. Mhm. Dann die zweite Zeitebene ist eben diese Geschichte, die er erzählt von seiner Flucht und seiner Zeit in den USA und wie er dann zurückgekommen ist. Und die dritte Zeitebene ist dann quasi so seine Kindheit.
Das wird aber jetzt nicht von Robert Downey Jr. gespielt, die Figur.
Was?
Der,
Nee, der Agent, das ist quasi der Captain.
Ja.
Ja.
Okay. Von wem wird der gespielt?
Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hua Suande. Suande?
Ja. Okay. aber es klingt super spannend. Wo gibt es die Serie denn zu sehen? Und erscheint die wöchentlich oder ist die schon komplett
Ja, erscheint wöchentlich bei WOW. Es gibt 7 Folgen. Mhm. Und,
ich habe schon komplett geguckt.
Ich habe die schon komplett geguckt. Und wenn man so auf die 70er-Atmosphäre steht, ist das auch eine richtig geile Serie. Die fängt das richtig gut ein. Es wird auch über weite Strecken vietnamesisch gesprochen. Das ist auch ein wichtiges Element da drin. Mhm. Und das ist jetzt auch für so eine amerikanische Produktion gar nicht so selbstverständlich, finde ich. Also ich finde gut, dass sie das so gemacht haben. Ich habe mich auch dann auch gefragt, so, kann Park Chan-wook vietnamesisch oder hat er dann einfach so einen Dolmetscher gehabt am Set oder so? Mhm. Weil der ist ja Südkoreaner.
Ja.
Und richtig geil ist auch der Schnitt. Der ist super kreativ, auch zusammen mit den Kameraeinstellungen. Es gibt ganz viele Match-Cuts, die dann auch immer so von der Gegenwart dann in die Vergangenheit zurückspringen. Mhm. Und das macht einfach richtig Spaß, das anzuschauen, wenn man merkt, wie viel Herzblut da eigentlich reingeflossen ist.
Das klingt super. Ich habe mega Bock auf die Serie, wenn du es so erzählst.
Vor allem, ich liebe es auch ein bisschen, dass Robert Downey Jr. so sein Schauspiel-Comeback vom Schauspiel-Comeback hat.
Das ist so sehr, also, bei der Serie kann er auch wieder so richtig aufkommen. So nach Oppenheimer ist das so, finde ich, so die nächste große, geile Rolle von ihm.
Oh, geil, da freue ich mich drauf.
Was war die Vollkatastrophe? Das erinnert mich, das interessiert mich eigentlich.
Darf ich noch einmal kurz dazwischen grätschen und was anderes von Park Chan-wook empfehlen, nämlich Die Libelle. Das ist auch eine Serie, die er gemacht hat. Mhm. Und die ist mit Florence Pugh, Alexander Skarsgård und Michael Shannon. Und die ist auch wirklich extrem sehenswert, wie ich finde. Das ist auch so ein Spionage-Thriller in Europa. Und die macht sehr viel Spaß, die Serie. Mhm. Kann man auf Amazon Libelle. Prime.
Wie alt? Amazon Prime, wie alt ist die?
Die ist von 2018.
Ich habe nichts von Die Libelle mitbekommen.
Ja, der
ich
heißt im Englischen auch The Little Drummer Girl. Mhm. Und das ist irgendwie auch nie so richtig hier gelaufen. Kann man auch bei Amazon Prime auch nur kaufen, beziehungsweise leihen für 1,99.
Okay. Es gibt übrigens einen richtig geilen, also es ist größer als ein Cameo-Auftritt, es ist eine größere Rolle, eine Nebenrolle. David Duchovny spielt so einen Offizier in diesem Film, also in diesem Apocalypse Now-Film.
The Hamlet.
Genau, The Hamlet, in dem er so ein richtig krasser Method-Actor ist. Und das erinnert halt so hundertprozentig, das ist ein bisschen ein Mix aus Robert Downey Jr. aus Tropic Thunder. Aber auch als Marlon Brando aus Apocalypse Now. Das ist total abgefahren.
Geil. Ja, allein deswegen will ich das jetzt schon gucken.
Ja. Also ich habe den damals auch, ich habe die Screener gesehen, da waren die Effekte für bei den letzten 2 Folgen noch nicht so ganz final. Mhm. Ich habe so 1-2 Sachen auch nicht verstanden, weil das ein bisschen komisch aussah.
Ja, ich werd nie vergessen, in welchem Zustand wir The Last of Us gesehen haben. Ich habe die Serie 2-mal witzig gesehen, einmal als sie wirklich raus war, richtig. Und einmal, als wir Screener bekommen haben dafür. Und wir durften das sehr früh, sehr vorab sehen. Das
so, auch am Stück.
Auch am Stück.
Ja.
Also, bevor irgendwie die erste Folge rauskommt, hatten wir die Serie schon gesehen, was natürlich mega das Privileg ist. Und wir waren super happy und so weiter. Aber die waren halt teilweise noch gar nicht fertig. Also, so wirklich so gar nicht. Und je weiter du in der Staffel kamst, desto schlimmer wurden die, also schlimmer in Anführungsstrichen, das waren halt einfach teilweise Platzhalter und so, ne?
Ja.
Und dann rennt da, was war nochmal? Die Giraffen zum Beispiel. Das war einfach nur ein Typ in einem
Nein,
was war das?
Nee, die Giraffe war die war vor Bluescreen. Also die echten Szenen mit der war im Bluescreen. Es gab ja auch noch so animierte Affen, das hier auch so, das sah haarsträubend aus. Das
sah aus wie so ein Computerspiel aus den 90ern oder
aber
so.
Aber ganz ehrlich, ich fand es mega interessant, einfach mal zu sehen, wie das so rough aussieht.
Ja, voll. Total, mega spannend.
Ich hatte das auch bei Pam und Tommy, die habe ich auch irgendwie so sehr vorab gesehen. Und da standen dann auch noch so Regie, also so Anweisungen
fürs
Editing so drin. Hier, please insert a truck hier. Und
genau, sowas. Das hatten wir auch. Und vor allem auch, welche Firma hier die Visual Effects bekommt. Und da war halt sehr, sehr spannend zu sehen, weil Weta Digital hat ja mit dran gearbeitet.
Ja. Aber so alle, fast Effekt alle großen Schmiede. Firmen.
Das
ja.
stimmt, auch ILM und so. Und Weta Digital ist ja die von Herr der Ringe zum Beispiel. Und da war es schon spannend, dass die auch wirklich so die krassesten Szenen bekommen haben, die zu umzusetzen.
Zu Recht
auch. Das war schon cool, so mal zu sehen.
Vor allem auch, dass du halt, du hast bei manchen Szenen so, keine Ahnung, 6 Einstellungen gehabt Und jede der Einstellungen hat eine andere Firma übernommen.
Ja, das
und
war
dann,
auch spannend, ja.
Wenn du dann überlegst, wie das am Ende aussieht und dass das dann alles auch so zusammenpasst, ist das schon
das ist krass. Ja. Und vor allem, das sind Firmen in unterschiedlichen Ländern und so. Ja. Was ist die Vollkatastrophe? Ich bin jetzt echt neugierig.
Ich glaube, ich weiß es.
Weißt du es?
Hat es vielleicht mit Männern zu tun?
Ja, der meint Men, meint der.
Nee, ja, die habe ich auch gesehen, den Film von Alex Garland, aber den meine ich gar nicht.
Okay, gut.
Das wär Sondern?
Mich, das wäre meine Vollkatastrophe.
Also, okay, ich mache ein kleines Quiz mit euch.
Ja, okay.
Und zwar ist dieses Jahr eine Serie auf Netflix erschienen.
Ja.
Die hat nur 4 Folgen.
Mhm.
Ein großer deutscher Schauspieler spielt darin mit.
Ach, diese Florian David Fitz-Serie, der Satellit oder sowas?
Die Science-Fiction-Serie, das Signal. Eine deutsche Sci-Fi-Serie.
Eine deutsche Sci-Fi-Serie, habe ich mir auch gedacht. Ich habe hier überall auch so Poster gesehen, als das gerade frisch raus war. Mhm. Hab das sogar irgendwas, glaube ich mal, irgendwie online habe ich so Werbung bekommen. Mhm. Und dann gedacht so, ja komm, das gucke ich mir jetzt mal an. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Florian David Fitz.
FDF?
Ja, ich finde jetzt nicht, dass der so ein toller Schauspieler ist.
Mhm.
Das ist meine ganz persönliche Meinung.
Hat das Signal deine Meinung bestätigt?
Hast du nie Vincent Willmeer gesehen?
Oh.
Doch, tatsächlich schon, glaube ich.
Mhm. Da spielt er den Tourette-Patienten.
Ja?
Genau. Ja?
Boah, das ist so lange her.
Weißt du es nicht mehr, kennst du dich an Vincent
Willmeer
nicht mehr
erinnern? Ich kann mich an den Titel erinnern, weil der so.
Weil der Titel sehr gut ist, ja. Aber was ist, war das nicht sein großer Durchbruch von Florian David Fitz? War das nicht so der Film, der ihn.
Spielt er da überhaupt mit?
Ja,
ja.
Keine
Ahnung. Ich weiß es nicht.
Also ich glaube nicht, dass es sein erster Film war. Ich glaube, da war eine Menge auch davor, aber.
Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach viele Vorurteile.
Okay. Schön, dass.
Wow.
Ja. Aber ganz ehrlich.
Aber auf Kontext ist dieses Zitat stark.
Die Serie hat das aber auch nochmal ein bisschen bestätigt.
Warum?
Was Signal, was ne? Ich habe gedacht, deutsche Sci-Fi, geil. Erstmal da finde ich cool, dass das gemacht wird. Es geht so ein bisschen um eine Familie. Florian David Fitz spielt den Familienvater. Er hat eine Frau, die ist Astronautin und die zusammen haben eine Tochter. Und die Astronautenfrau hat eine Mission zusammen mit einem anderen Typen auf der ISS. Und dort empfangen sie das Signal.
Wow.
Und dieses Signal. Ich werde für euch die Serie spoilern, weil, wie gesagt, das ist eine Katastrophe.
Mhm. Wirklich, also fette Spoiler waren.
Ja,
warum eine Katastrophe? Ich dachte, die soll ganz gut sein, habe ich mehrmals gehört.
Ja, sie fängt sehr vielversprechend an. Sie baut eine richtig coole Spannung auf. Sie sieht schon ordentlich aus. Mhm. Gerade so der Anfang ist super interessant, weil es eben um die Astronautin geht. Die erste Szene ist, wie sie zur Erde zurückkehrt und den Fallschirm von der Kapsel nicht zünden will. Und man weiß halt, irgendwas ist da oben passiert, dass sie so reagiert. Aber im letzten Moment macht sie halt den Fallschirm auf. Und die Kapsel kommt gut unten an. Das nächste ist dann so, dass sie zurück nach Deutschland fliegen soll, weil die in Südamerika, glaube ich, gelandet ist, die Kapsel. Und auf dem Weg stürzt das Flugzeug ab.
Mhm.
Und man weiß nicht, wo es ist. Man weiß nicht, ob das irgendwo. Also, ne, das wird dann so halt so gesagt: so klar, das ist wahrscheinlich abgestürzt, sie sind alle gestorben. Aber man weiß es halt nicht. Und es kommt eine Aufnahme raus, in der man hört, dass die Astronautin im Cockpit ist. Also es wird die Blackbox gefunden und da hört man, dass sie irgendwas im Cockpit spricht. Und dann glauben halt alle, dass sie das herbeigeführt hat, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Und dann geht es halt ganz viel drum, dass die Familie das akzeptieren muss, der Vater und die Tochter, dass die Mutter jetzt halt tot ist. Und diese Mutter, das wird dann immer wieder in Flashbacks erzählt, die hat halt ein Signal aus dem All empfangen. Und das Signal ist: Hallo? Hallo?
Okay.
Hallo?
Ja, aber das erinnert mich an das Wow-Signal. Das kennt ihr, oder? Das,
Wow.
Nein, nicht das Signal. Habt ihr noch nie von dem Wow-Signal gehört?
Nein.
Ich glaube, das kommt sogar in Free Body Problem, kommt das, glaube ich, sogar vor. In der Serie, glaube ich, auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch im Buch Free Body Problem vorkommt. Das Wow-Signal, ich will jetzt keinen Bullshit erzählen. Das ist auch schwer jetzt natürlich aus dem Gedächtnis. Aber das ist wirklich wahr. Das war ein, ich lese es von Wikipedia auch ein bisschen ab, ein Schmalband-Radiosignal, das 1977 aufgefangen wurde. Das Signal gilt bis heute als meistversprechender Anwärter für eine außerirdische Botschaft. Und das heißt Wow-Signal, weil er das auf diesem Transkript, auf dieser Mitschrift markiert hat und dann mit einem roten Stift Wow daneben geschrieben hat. Und deswegen ist das bekannt als das Wow-Signal. Also das ist wirklich, das ist real shit. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile entkräftigt wurde und der Hintergrund dieses Signals, also es geht da um ein Radiosignal aus dem All, ob das irgendwie jetzt mittlerweile aufgeklärt wurde, aber ich glaube, das ist bis heute ein Mysterium.
Okay, interessant.
Mhm. Und dafür, damit spielt halt auch viel die Serie mit dem Mysterium. Und das
Die Auflösung von diesem Mysterium erzählst du uns jetzt?
Die Auflösung von diesem Mysterium ist halt.
Das ist alles eine Werbung.
Das hat diese Serie komplett kaputt gemacht.
Mhm.
Also, so dieser Build-up bis zu einem gewissen Punkt war richtig gut inszeniert, super spannend, alles mysteriös, man fiebert die ganze Zeit mit.
Ja.
Und dann kommt halt raus, um was es geht. Dieses Signal.
Ich glaube, das spoilerst du jetzt.
Ich spoilere euch das komplett, weil ich guckt diese Serie nicht. Ihr werdet enttäuscht sein.
Aber. Wollen wir nicht Leute eher dazu animieren, eher Sachen zu gucken und sich selbst ein Bild zu machen?
Ja, aber ich kann es jetzt erzählen, dann kannst du dir trotzdem noch selber ein Bild machen.
Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte, weil vielleicht will ich ja. Ja, okay, ich
will es schon wissen.
Ja, gut, okay, dann hau raus. Spoilerwarnung an alle Leute da draußen.
Fette Spoilerwarnung.
Hier sind auch nur 4 Folgen, also haben wir ja schnell durchgeschaut.
Was sind die Folgen denn, ist meine Frage.
So um eine Stunde lang.
Okay.
Ja. Es wird herausgefunden, dieses Etwas kommt auf die Erde und man nimmt halt an, dass das Außerirdische sind.
Ja.
Oder irgendein Objekt.
E.T.
Dann kommt halt so eine große Regierungsverschwörung. Die wollen halt die Länder aller Welt, die einigen sich drauf, wir schießen das ab, weil das wird zu Krieg führen. Wenn das gefunden wird. Weil dann wird eine Nation das haben und dann werden sich alle auf die stürzen. Muss ich auch so denken, so, ist es die beste Idee bei einem Erstkontakt, diesen Erstkontakt mit einer Rakete abzuschießen und dann vielleicht einen interstellaren Krieg anzufangen. Ja, egal. Das wird dann gemacht. Die ballern da drauf und dann denkt man, die Serie ist vorbei. Aber dann kommt raus, das war gar nicht die richtige Uhrzeit und es war nicht der richtige Ort, wo das runterkommt. Und da wird auch noch so erzählt, dass diese Mission von dieser Astronautin von einer indischen Milliardärin quasi finanziert wurde und dass sie das für sich jetzt ausnutzen will. Und dann wird sie der Bad Guy in dieser ganzen Geschichte.
Es klingt so, als ob ziemlich viel in 4 Folgen passiert.
Ja, es passiert relativ viel in allen Folgen. Und dann fliegen die in irgendeine Wüste und da soll dann eben dieses Objekt runterkommen. Das soll dann die richtige Uhrzeit sein und der richtige Standort, wo das stattfindet.
Okay.
Aber es passiert wieder nichts. Und dann kommt raus, dass die indische Milliardärin, die ist dran schuld, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Und dann will sie natürlich hier die Zeugen aus dem Weg räumen. Und das ist eine der most hilarious Szenen, die ich jemals gesehen habe. Dann sagt sie ihrer Assistentin, du musst die jetzt erschießen. Und dann schießt die auf die. Und dann denkt man so, oh krass, die haben jetzt gerade beide die Hauptfiguren erschossen. Mhm. Nee, die haben sich einfach fallen lassen, haben sich totgestellt.
Okay, das
war so ein bisschen ein Vertrauenstest zwischen dieser Assistentin und der Milliardärin.
Ja.
Und nebendran steht noch so ein Soldat. Der guckt nicht mal nach, ob da irgendwas faul ist an der Sache. Ja. Dann dann dauert es halt so eine halbe Minute, bis rauskommt, oh, die sind doch nicht tot, die haben sich einfach nur umwerfen lassen.
Ja.
Das sah halt so realistisch aus anscheinend. Dann gehen die zurück und dann finden die raus, ah, okay, das war der richtige Standort, aber es war doch nicht die richtige Zeit. Und dann gehen die dahin und dann stürzt das Objekt ab.
Was ist es denn?
Und dieses Objekt wurde auch schon früher in der Serie angeteasert. Es ist die Voyager 1, die zurück zur Erde gekommen ist.
Ah, ja.
Und dieses Signal ist von dieser Schallplatte.
Mhm.
Hello, bla 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 bla. Da ist ja eine Botschaft drauf.
Okay, also es ist doch eine Botschaft über das Böse, das in uns Menschen steckt. Und dass wir gar keine Aliens brauchen, um es gegenseitig zu zerfleischen.
Wahrscheinlich, ja.
Okay.
Wie gesagt, ich fand dieses Mysterium, wie das aufgebaut wird, ist super spannend. Nilam Farhok spielt da auch mit, unter anderem. Die spielt die Frau von dem anderen Astronauten, der dabei ist. Aber dieses Ende hat wirklich, das hat das sowas von torpediert, diese ganze Serie.
Hast du aber mitbekommen, dass es war offensichtlich ganz erfolgreich, weil es wurde ja eine zweite und eine dritte Serie angekündigt.
Eine Serie,
jetzt kommt ein Gag.
Universum oder Staffel?
Also, die haben neue Namen.
Okay, ja. WhatsApp.
Nein,
Instagram.
Die zweite heißt das Telegram.
Ah,
und das dritte heißt The WhatsApp. Okay. Irgendwie so.
Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich dir
denke. Oh, Lenny macht halt alle meine. So viel überlegt.
Ich nehme mir so viel Spaß, es tut mir so leid.
Aber ganz ehrlich, Ich kann, also ich fand, dass die Serie eine Katastrophe war mit dem Ende, aber ich finde trotzdem irgendwie cool, dass es halt Sci-Fi aus Deutschland ist, weil das nicht so oft vorkommt.
Und ich muss sagen, ich bin trotzdem sehr interessiert daran, die jetzt zu gucken. Und ich hoffe, die Leute da draußen auch trotz der.
Ich bin sogar noch mehr Warnung, interessiert tatsächlich. Also ich war vorher so, okay, aber jetzt bin ich wirklich.
Ich bin auch jetzt tatsächlich neugieriger, ob ich das vielleicht positiver sehe als Jonas, was dieses Ende angeht. Aber ja, das klingt schon albern, das mit dem sich totstellen.
Vor allem diese Schallplatte, die. Ich glaube, das ist dann auch so, dass das direkt noch an der Voyager, dass die das da direkt dran abspielen können. Und ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
Ich weiß es nicht. Also die werden so hoffentlich genug Recherche betrieben haben, wenn man schon eine Sci-Fi-Serie in Deutschland schreibt.
Vor allem das Geile ist halt auch, da wird auch immer so die Bundeswehr verfolgt, die dann. Das wird immer so krass vorgestellt, wie die Bundeswehr, die verfolgt. Du denkst dir die ganze Zeit so, okay, krass, das sind ja richtig die Bösen hier.
Ja, spannend. Was noch? Was hast du so geguckt, Lenny?
Ich war ausnahmsweise mal im Serienbereich unterwegs. Ich habe Fallout komplett endlich.
Ich auch, geguckt. Ja.
Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich, wirklich sehr.
Mhm.
Ich bin ein riesiger Fan der Spiele.
Ich auch.
Und deswegen finde ich, das hat den Tonus perfekt getroffen. Also es ist wirklich diese düstere Art, die es da gibt, aber auch dieser Humor ist wirklich perfekt getroffen. Und ich hatte wirklich sehr viel Spaß und ich habe Bock auf mehr.
Ich auch. Also ich war auch sehr angetan. Also ich bin wirklich auch großer Fan der Spiele und ich habe auch alle gespielt, bis auf Fallout 76. Das
habe ich aber gespielt.
Ja. Nee, da habe ich mich wirklich geweigert. Das ist ja der Online-Teil.
Richtig. Und ich habe online gesehen, die Spielerzahl von Fallout 76 ist massivst in die Höhe wieder gestiegen, weil Leute jetzt die Fallout 3 entdecken wollen. Ich denke mir so, nein, spielt nicht Fallout 76. Nein, ich denke, die Spielreihe ist scheiße.
Ich war am Wochenende kurz davor, das zu tun, weil ich halt gelesen habe, dass das auch gut als Singleplayer-Spiel spielbar ist, theoretisch. Nee,
ist eine Lüge.
Okay.
Das ist eine Lüge. Das ist eine dreiste Lüge. Also wenn du ein Spiel ohne Story haben möchtest, sondern nur mit Sidequests, dann ja.
Also ich hab währenddessen mir auch überlegt, ob ich Fallout 4 nicht nochmal eine Chance geben soll, das nochmal spielen sollte. Weil ich habe auch währenddessen wirklich Bock bekommen, Fallout zu zocken.
Mhm.
Gerade Fallout 3 oder Fallout New Vegas.
New Vegas.
Ich liebe aber wirklich über alles die ersten beiden.
Mhm.
Ich weiß, die sind 2D, späten 90er. Das ist natürlich alles in die Jahre gekommen, aber ich liebe diese rundenbasierten Kämpfe.
Mhm.
Die Welten sind total geil, die da aufgebaut werden. Und es macht halt trotzdem einfach mega Spaß.
Und hat halt diese Welt so gesettet erstmal.
Ja.
So, und das ist halt schon irgendwie sehr beeindruckend.
Aber findet ihr auch, dass diese Serie so krass nah an diesen Spielen ist?
Ja.
Also ich war echt überrascht,
ja,
auch so teilweise, wie so Informationen geteilt werden, dass das über diese Computer geht, so wie in den Spielen. Die ganzen Marken kommen vor, auch so die Abgefahrenheit von der Story passt auch. Ich finde, das ist alles so.
Der Humor, die Brutalität,
ja,
das ist alles wirklich wahnsinnig nah an den Spielen.
So.
Und dennoch finde ich, dass diese Serie funktioniert als Serie, als eigenständige Geschichte. Ich finde, man kann dem trotzdem ganz gut folgen. Ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie nachdem alles quasi entschlüsselt wurde, also ich werde das jetzt natürlich nicht spoilern.
Das ist ausnahmsweise nicht.
Das Signal.
Es geht auch um die Voyager, die kommen zurück.
Aber ich bin sehr gespannt, wie die das noch weiter spinnen möchten, diese Geschichte. Aber ja, ich habe zum Beispiel Walton Goggins auch sehr geliebt.
Oh, seine Figur ist aber die beste, muss man
auf jeden Fall
sagen. Es ist wirklich die tragischste Figur, aber wirklich die interessanteste. Und ich mag wirklich echt alle.
Das ist der Cowboy.
Richtig.
Quasi.
Der
Filmstar.
Und ich finde es auch so interessant, wie dieser gesamte Cast auch so richtig Bock anscheinend auf dieses Universum hat. Kyle MacLachlan, wo du so denkst, ja, der wird nicht wirklich in diese Welt eingetaucht sein, als ob der sich da irgendwie mit den Spielen beschäftigt hat. Der hat so auch voll viele Interviews so zu dem Spiel sagen können, wo ich so super überrascht war und so, okay.
Ja.
Die haben wirklich anscheinend alle Bock da drauf. Und Jonathan Nolan, ich sage auch immer, ist immer noch mein krasser Hot-Tag, ich finde, Christopher Nolan ist eh nicht mehr das, was er ist, ohne Jonathan Nolan. Ich finde, Jonathan Nolan ist so der.
Ich würde dem krass widersprechen, ja, aber ja.
Weiß ich nicht. Aber also ich finde auf jeden Fall storytechnisch ist Jonathan Nolan dem lieben seinem Bruder ein bisschen überlegen.
Ja, dann
aber
auch guck da. Guck mal Westworld Staffel 3 und 4 an.
Ja, dann reden wir noch mal. Da habe ich auch schon ein Schlechtes drüber gehört.
Man darf auch nicht vergessen, dass Jonathan Nolan auch immer noch nicht alleine arbeitet, sondern
richtig,
mit seiner Frau Lisa Joy.
Ja.
Die beiden haben halt sowohl Westworld entworfen als auch Fallout.
Richtig.
Ich frage mich, wie deren Beziehung so ist, wenn die so unter sich sind, wie viele Wortwitze er schon mit Joy gemacht hat. Mit ihren Nachnamen.
Und wie viele sie mit Jonathan gemacht hat.
Du bist der, ich glaube, du bist wirklich der erste Mensch auf diesem Planeten, der sich diese Frage gestellt hat.
Nee, dann sagt sie zu ihm, ey Jonathan, I got no Lan.
Oh. Ja, das sagt er.
Glaub, sie. Hast du dich das auch immer gefragt, was der Mann von Anya Taylor-Joy
ne, das ist? Ist sie nicht mit einem Jonas Brothers zusammen?
Nee.
Okay.
Cinema Strikes Red schlägt zurück. Verwechselst du sie mit Lisa, mit Sophie Turner?
Aber die sind auch getrennt.
Und
die sind
auch getrennt. Das ist wichtig. Ja. Okay, gut, dass wir, das geklärt haben. So. Danke, Jonas, dass du uns in diese.
Gerne. Ich habe aber auch noch was geguckt. Eine Serie, die als ultimativer Klassiker gilt, beziehungsweise so die Tumblr-Serie aus den 2010ern.
Ist es.
More Girls?
Nein, du meinst, hier Dings, wieso fällt mir der Name nicht an? Riverdale?
Nein, Sherlock.
Sherlock, oh.
ja. So, hast du die geschaut?
Ich hab damit angefangen, weil
Sherlocked?
Ich war gesherlockt. Meine Freundin ist nämlich riesiger Fan dieser Serie und sie hat gesagt, ich muss es auf jeden Fall einmal geguckt haben und ich hab's jetzt, wir haben damit angefangen. Und
wie weit bist du?
Erste Staffel und
ach so,
ja, also das, ich komme damit auf jeden Fall jetzt gut durch, so jeden Tag eine Folge und dann ist man ja auch super schnell fertig. Aber was mich am meisten schockiert hat, ich habe immer gedacht, Sherlock wäre ein Titel und kein Name.
Was?
Ja, ich habe immer gedacht, dass Sherlock so ein Titel wäre.
Also du meinst, wie so ein Adelstitel?
Ja, nein.
Aber du weißt schon, wer Sherlock Holmes ist.
Ja, ich weiß, wer Sherlock Holmes ist.
Hast du gedacht, in der Serie geht's nicht um Sherlock Holmes?
Doch, das wusste ich. Aber mir ist da erstmal so bewusst geworden, oh, der heißt ja Sherlock mit Vornamen und das ist kein Titel.
What? What?
Ich weiß auch nicht mehr. Was? Ich habe so die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie. Aber dann habe ich mir auch gefragt, warum gibt es nicht mehrere Sherlocks auf dieser Welt, sondern immer nur diesen Sherlock Holmes?
Du bist durch dein Leben gelaufen, wusstest nicht, dass Sherlock Holmes mit Vornamen Sherlock
heißt? Nee, wusste ich nicht. Wirklich nicht. Krass. Ich war wirklich so, wow, das ist ja hervorragend.
Wieso haben die den gerade Sherlock genannt?
Habe ich wirklich so, okay, das ist.
Okay. Seltsam.
Ja.
Also, ja. Das heißt, du hast auch nie zum Beispiel die Sherlock Holmes Bücher gelesen?
Nee, nicht wirklich.
Kann ich empfehlen, die sind
also,
toll.
Ich habe
auch nicht alle gelesen, ich habe ein paar gelesen.
Eins hatte ich mal als Hörspiel, die hier, den Links mit den Hunden von Baskerville.
Ja.
Und ich habe auch den ersten Guy Ritchie-Film gesehen.
Und zwischendurch hast du dich nie gefragt, könnte Sherlock vielleicht der Vorname von Sherlock Holmes sein?
Nee, wirklich nicht. So, aber ich glaube, dann ist mir auch so aufgefallen. Ich glaub, der hat
das war so ein richtiger Shower-Thought.
Ja, aber ganz ehrlich, aber es gibt ja auch auf dieser Welt keinen Menschen, der Sherlock heißt mit Vornamen. Es ist ja ein erfundener Name wahrscheinlich für.
Es wird ja immer so getan, als wäre Sherlock Holmes eine reale Figur. Er hat ja auch eine Adresse und so weiter in einem echten Haus in London. Das auch,
da war ich schon.
Ich auch. Ich glaube, das ist ein Museum gerade oder so. Und es wird so getan, als wäre das eine
echte Figur. Warum haben wir uns nicht getroffen?
Ja. Wahrscheinlich, weil wir wie in das Signal alle zu unterschiedlichen Zeiten da waren.
Oh, so tragisch.
So tragisch.
Sherlock ist ein englischer Vorname, er war früher als Nachname gebräuchlich und bedeutete etwa kurzhaarig.
Ah ja.
Das stimmt aber nicht, weil Benedict Cumberbatch hat ziemlich wallendes Haar.
Ja. Ja, aber die Serie ist toll.
Ich finde die auch sehr, sehr gut. Ja. Ich finde aber trotzdem, ich hasse die Schriftart in dem Intro, wirklich diese Namen, die da eingeblendet werden. Ich bin so, oh Gott, das sieht so hässlich aus. Bitte hört auf damit. Diese Schriftart hat mich so wirklich random fertig gemacht. Und ich finde, manche Transitions kommen aus der Hölle. Also so,
okay.
Es ist so sehr BBC-Krimi-Filmmäßig. Aber damit mache ich diese Serie, glaube ich, jetzt viel, viel schlechter, als sie ist. Ich finde sie nämlich hervorragend.
Du bist doch auch riesen Andrew Scott-Fan, oder?
Richtig.
Kam der auch schon vor?
Der kam bei mir tatsächlich noch nicht vor, aber ich komme da noch hin. Ich freue mich da sehr drauf. Und ich finde, die Chemie zwischen Benedict Cumberbatch und Martin Freeman ist hervorragend.
Ja.
Und auch total, wie sie gespielt wird, dass sie so ein bisschen, wurden ja auch immer so geschippt.
Ja.
Und ich finde, das ist, ich finde es sehr, sehr spannend. Mhm. Aber ich habe auch gehört, dass es so. Die letzte Staffel vor allem so sehr crazy sein soll.
Boah, ich kann mich nicht mehr so.
Ich kann mich auch nicht erinnern, das ist ewig her, wirklich.
Aber für mich ist das so im Kopf immer so eine coole, runde Serie. Mit halt, also das Außergewöhnliche ist eigentlich, dass jede Folge anderthalb Stunden lang ist.
Genau, das sind eigentlich wie Filme. Und jede Staffel hat ja auch nur drei Filme. Ja. Also drei Folgen.
Aber ich verstehe, warum Leute auch Benedict Cumberbatch
Cumberbatch.
Ja, mehr mit Sherlock Holmes in Verbindung bringen als mit Dr. Strange.
Ja, natürlich.
Und ich finde auch, ich glaube, damals war er auch noch sympathischer als mittlerweile. Ich finde, das ist ein bisschen snobby geworden.
Ja, wirklich?
Finde ich schon.
Keine Ahnung.
Also,
kann ich nicht beurteilen.
Also ich denke immer an.
Ich kenne den nicht.
Also ich denke immer an diese The Power of the Dog Geschichte, dass Kirsten Dunst auch gesagt hat, dass er so ein richtiges Arschloch im Set gewesen ist, weil der so in Charakter drin war und er sie auch so außerhalb des Drehs beleidigt hat. Mhm. Wo ich so bin, Bro, das geht ein bisschen zu weit. So.
Ja.
Also,
der Film ist aber toll.
Ich liebe den Film auch. Ich liebe den Film wirklich, wirklich sehr. Aber ja, das ist es.
Apropos Filme, die wir lieben, ich würde gerne zum nächsten Segment dieses Podcasts übergehen mit einer ohne Überleitung oder sowas.
Ja, okay.
Ich habe ein Spiel mitgebracht. Eigentlich war das für mich das große Highlight. War das große Highlight für mich.
Du verwöhnst uns ja heute.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich dachte, wir werden heute echt viel Spaß haben. Mhm. Ich habe nämlich mich gefragt, was ist eigentlich der beste Film von Steven Spielberg? Ich bin so ein bisschen drauf gekommen. Ich habe noch mal, habt ihr auch so ein paar Comfort-Videos auf YouTube? So ganz kurze Videos, die ihr immer wieder mal guckt, ja, die euch immer wieder mal vorgeschlagen werden. Ihr müsst jedes Mal drauf gucken. Bei mir ist es ein Video, da ist Steven Spielberg, das ist wirklich, das dürfte 10, 20 Jahre alt sein, ist er bei einem Interview und das ist bei, wie heißt sie, das ist so eine ganz bekannte Interviewshow, Inside the Actor Studio oder sowas. Und da wird er gefragt, ich meine, es geht ja in dem Film, wie heißt er auf Deutsch, die unheimliche Begegnung der dritten Art, geht es ja darum, dass Aliens mit Computern und Musik und so weiter
kommunizieren. Auch wieder Signal, Wahnsinn.
Und, ja, und es geht darum, er wird in dem Interview gefragt, ob er ob er das daher hat, dass sein Vater ITler war, also irgendwie Programmierer oder sowas, und seine Mutter, ich glaube, die war Musiklehrerin, aber in irgendeiner Form Musikerin. Und,
musst du die Fablemans anschauen,
dann weißt du das. Mhm. Auf jeden Fall ist
die hat einen Affen, Entschuldigung.
Er sitzt im Interview da und sein Gesicht leuchtet so auf und sagt, das ist eine verdammt gute Frage, weil er halt auch zugibt und sagt, das ist ihm selber gar nicht aufgefallen. Und irgendwie macht mich, das ist eine so gute Interviewfrage. Und irgendwie macht mich das immer so happy. Und ich dachte mir dann, was ist eigentlich der beste Film von Steven Spielberg? Und ich finde, wir sollten das im Turniermodus jetzt auch entscheiden. Turniermodus.
Kurze Empfehlung für so ein Comfort-Video. Ja. Die Interviews, da gibt es so Compilations mit Nardwuar.
Mit wem?
Nardwuar. Ich zeig das dir mal. Das ist so ein kanadischer Journalist, Interviewer, der so vor allem Rapper interviewt und halt die krassesten Sachen über die rausfindet. Mhm. Und die fragen ihn immer so, are you with the Feds? Are you with the FBI? The CIA? Okay. Weil er sich so krass einarbeitet. Und alle sind immer so krass beeindruckt von seinen Interview-Skills.
Okay, dann will
ich jetzt so eine Compilation. Interviews mit Rappern gucken.
Will ich aber auch noch schnell mein Comfort-Video droppen. Also ich habe zwei, einmal nicht so tief fliegen, Rüdiger. Das ist, das geht immer. Kennt ihr das nicht?
Ja, das mit diesem ferngesteuerten Flugzeug. Das ist immer großartig.
Und mein zweites ist Ewan McGregor, wie er irgendwie auf dem Boot ist und sich darüber freut, dass im Hintergrund Seeotter sind.
Das klingt cool.
Und er sagt, oh, look at there, there's sea otters. Und der erzählt dann so, Seeotter-Fun-Facts und ich finde, das ist sehr süß.
Okay. Okay, was wir jetzt machen werden, ich habe die bestbewertetsten Filme von Steven Spielberg genommen, laut IMDb, weil ich irgendwie musste ich mich auf 8 Filme festlegen.
Weil ansonsten würde das ewig dauern.
Sonst würde es ewig dauern. Ich habe mir einfach gesagt, weißt du was, wir nehmen jetzt einfach die 8 bestbewertetsten IMDb-Filme und da kann mir auch niemand irgendwie einen Strick draus drehen, das ist objektiv, klar, messbar und
Hinter dir steht einer davon.
Hook. Nein, der ist nicht dabei, das aber kann Jurassic ich sagen. Park. Aber Jurassic Park, der ist dabei. Ich fange jetzt einfach an und ihr müsst noch nicht mal groß diskutieren darüber, sondern sagt mir einfach im Viertelfinale, welcher Film eurer Meinung nach gewinnt.
Ja.
Okay.
Ich nenne euch immer zwei Filme und ihr sagt mir, welcher besser ist. Indiana Jones, damit meine ich wirklich, also 1 und 3 sind vertreten. Jäger des verlorenen Schatzes und der letzte Kreuzzug, die habe ich zusammengepackt. Also Indiana Jones 1 und 3.
Das ist eine sehr strong Kombi auch. Ja.
Versus gegen der Soldat James Ryan.
Indiana Jones.
Ich bin auch bei Indiana Jones.
Yes! Oh, ich freue mich.
Ja.
Soldat James Ryan ist so ein großartiger Film, aber ich freue mich.
Ja, stimmt. Das ist sehr,
aber er tritt halt gegen zwei großartige Filme
an. Stimmt, es ist wirklich, es ist schwer.
Und ich finde Indiana Jones ist halt auch so eine Filmreihe, die macht Spaß, die macht einen fröhlich. Der macht einen nicht fröhlich.
Nee, kein bisschen.
Das war. Dann geht's weiter. Auch mit einem Film, der einen fröhlich macht und der andere eher nicht so. Jurassic Park gegen Schindlers Liste.
Ich bin tatsächlich bei Schindlers Liste, weil ich jetzt. Ich muss gucken, Marius hier irgendwie. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Jurassic Park.
Ich mag Jurassic Park sehr, aber ich finde, Schindlers Liste ist halt auch so ein unfassbar wichtiger Film. Und ich glaub,
Monument.
Den glaube ich, jede Person einmal irgendwie im Schulunterricht auch geguckt hat und irgendwie analysiert hat. Und der hittet wirklich sehr. Und ich weiß nicht, ich mag auch immer noch dieses Stilistik.
Okay. Wenn die jetzt so die Blu-rays rausbringen,
dann Testimonial.
Oh Gott, ja. Ja,
Lennart Schmidt, Schindlers Liste hittet sehr.
Ich weiß, was du meinst.
Es tut mir sehr leid. Es ist nicht gut beschrieben, um hier Schindlers Liste irgendwie so einzuordnen. Es tut mir sehr leid.
Aber ich stimme ja zu.
Ich finde den auch, also wirklich schauspielerisch, Ralph Fiennes. Ich glaube, es ist wirklich der schlimmste Mensch.
Ralph Fiennes.
Was?
Ralph Fiennes.
Ja, aber der wird ja Rave aus.
Wird der Rave
ja, aus? Ich hab das auch mal. Ich war mir auch nie sicher. Ich hab früher mal Ralph gesagt, dann ja, ich Ralph.
Auch. Rave. Aber er wird Rave hab ich Rave auch schon ausgesprochen.
Ist der Ihre?
Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, also anscheinend, wir haben das mal für einen Social Media Dreh, haben wir da auch sehr lang drum hantiert.
Haben die nicht auch irgendwie so einen, die beiden Brüder, es gibt noch Joseph, haben die nicht so einen französischen Hintergrund auch?
Du hast recht, man spricht den Ralph Fiennes aus. Ja. Wusste ich nicht.
Ich weiß nur, dass Today Joseph Fiennes Martin Luther mal gespielt hat.
Der ist Brite.
Ja, und dass die beiden sich sehr ähnlich sind.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber was ich noch sagen wollte, ich finde, ist wirklich der größte Widersacher in einem filmischen Monument jemals. Also es ist wirklich, du hasst ihn durch und durch.
Amon Göth.
Und ich finde auch die visuellen Entscheidungen, die getroffen wurden, wirklich dieses Schwarz-Weiß.
Ja.
Und ein
paar diese eine Farbe, die dann sich...
Genau, das finde ich sehr gut gemacht. Und der Soundtrack von John Williams ist wirklich perfekt.
Toller Film. Dann gewinnt Schindlers Liste gegen Jurassic Park. Machen wir weiter mit Der weiße Hai, Jaws versus E.T.
Oh, das ist so schlimm, dass du mir diese Frage stellst. Ich liebe beide Filme, aber bei mir ist es E.T.
Bei mir ist es auch E.T.
Ja. Also wirklich, ich liebe E.T. durch und durch.
Ja. Auch wenn du in deinem letzten Video diese Woche Jaws mit drin hattest.
Genau.
In der besten Liste.
Ja, ich habe in letzter Zeit einige Filme gesehen, die im Meer spielen und habe vieles nachgeholt.
Was ist dein Lieblings-Jaws-Sequel?
3D.
War 3D schon toll. Ich mag die. Ich hab einen Sweet Spot für die.
Ja. Okay, dann gewinnt eben ganz klar E.T. Was ist mit Catch Me If You Can gegen die Farbe Lila? Farbe Lila hat übrigens jetzt ein Remake bekommen, das habe ich nicht gesehen. Farbe Lila ist bei mir auch wirklich ewig her.
Bei mir auch.
Ja, auch, aber ich finde.
Ich glaube, ich wäre dann. Oh, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dann würde ich eher, was ich noch eher im Gedächtnis habe, und Catch Me If You Can sein.
Ich würde auch dabei Catch Me If You Can gehen. Ich weiß nur, dass wir die Farbe Lila auch mal in der Schule geguckt haben.
Ja. Ich hab den so gesehen und fand den extrem stark.
Duel.
Ich liebe Duel. Duel ist ein ganz früher Film von dem.
Das ist sein erster Film.
Sein erster Film war Amblin. Das ist ein Kurzfilm, der
am Strand spielt. Spielfilm. Und ich finde, der unterscheidet sich auch sehr von anderen auch. Ja. Auch wenn er natürlich so Jaws-Anleihen schon irgendwie so.
Da geht es einfach nur um ein Auto, das in einer Tankstelle hält und dann von einem LKW-Fahrer verfolgt wird und bedrängt wird. Und es ist unfassbar.
Das ist so spannend. Das Geile ist halt, dass die Idee wirklich so in einem Satz beschrieben ist und dass das so simpel ist. Und so gut inszeniert wurde. Das
ist fantastisch.
Mega spannend. Ja.
Und ich finde auch super gruselig.
Und ich finde auch noch, der ist auch gut gealtert. Also ich finde, du merkst ihm schon sein Alter an, aber ich finde auch, der würde noch funktionieren mit heutigen Sehgewohnheiten.
Der ist 90 Minuten lang, der ist auch sehr schnell runtergeguckt. Also sehr empfehlenswert, Duel, auch wenn der aus dem Jahr, von wann ist der, wisst ihr das? Aus den 70ern auf jeden Fall.
Ja,
aber
Ich
würde sagen, 71, 72.
Oh, ich glaube, das ist sehr gut geschätzt. Ja, 71. Nicht schlecht.
Filmjahre, das ist meine Nische, das kriege ich hin.
Okay. Aber Catch Me If You Can gewinnt also. Würde Na gut, dann sagen, machen wir mit dem Halbfinale weiter. Wir haben Indiana Jones gegen Schindlers Liste. Komm, ihr müsst nichts nochmal über die Filme sagen. Ihr einigt euch einfach auf was. Jonas.
Ich glaube, ich bin bei Indiana Jones.
Wow. Lennart.
Also das Ding ist, ich würde Schindlers Liste von allen Sachen, auch von seiner Wichtigkeit, immer auf die Eins packen.
Ja.
Weil, ist so und ist unfassbar wichtig. Ein richtig starker Film.
Aber, ne?
Aber mir persönlich bedeutet Indiana Jones die Welt.
Mir auch.
Und deswegen würde ich auch Indiana Jones
davon. Wobei man sagen muss, ne, es gibt halt Jurassic Park, sag ich schon, Indiana Jones 4 und 5, aber es gibt keinen Schindlers Liste 2.
Was ist das für ein Argument? Was soll mir das sagen? Ich kann nichts damit nichts anfangen. Aber stell dir vor, der hätte auch Schindlers Liste 2 gemacht und das so einen Indiana Jones Titel reingepackt. Schindlers Liste und
die Tafeln des Lebens.
Genau, irgendwie sowas. Okay, also wirklich, also ich wiederhole das nur nochmal. Indiana Jones gewinnt gegen Schindlers Liste für euch.
Das ist so schon ein schlimmes Zitat.
Das ist wirklich schlimm.
Das ist ein furchtbares Zitat.
Ich bin, als ich dieses Turnier hier gemacht habe, war ich, ja, Schindlers Liste gewinnt eh. War so mein erster Gedanke. Aber hier
ja,
gewinnt
ja. Aber ich, okay, dann sage ich was, um meine Antwort nochmal zu rechtfertigen. Ich finde die Shoah-Stiftung, die aus dem Film herausgekommen ist, finde ich noch wichtiger
ja.
als Schindlers Liste selbst. Und damit rechtfertige ich, dass ich Indiana Jones vor Schindlers Liste packen kann.
Was? Das Argument habe ich auch nicht verstanden.
Das ist eher das Gegenteil. Das Gegenteil.
Ach man, ja, egal. Ich weiß
Wisst auch ihr was? Nicht. Ich nehme euch die Verantwortung jetzt ab. Indiana Jones hat gewonnen, ihr habt beide euch entschieden. Okay. So funktioniert dieses
Turnier. Da fand ich mein Argument besser mit Schindlers Liste 2.
Bei alles nicht die stärksten Argumente. E.T. gegen Catch Me If You Can.
E.T.
Das ist schnell
entschieden. E.T. ist toll. Okay, ja. Dann gibt es jetzt das Finale, ne?
Ja, Indiana Jones gegen E.T.
Indiana Jones ist bei mir.
Bei mir auch. Lenny? Ich entscheide nicht mit. Ihr beide müsst das jetzt ausmachen. Lenny, das ist ein Podcast, das kann
ja,
nicht
ich weiß, bestehen. Ja, es tut mir leid.
Du musst zumindest atmen.
Okay.
Laut atmen.
Ich würde auch Indiana Jones nehmen. Also, es tut mir wirklich weh, weil E.T. ist auch meine Kindheit, aber ich bin als Kind durchgehend im Indiana Jones-Kostüm rumgelaufen. Also, ich glaube, die Antwort ist einfach.
Also, was ich natürlich noch sagen will, ich will noch erwähnen, dass ich ja auch großer Fan bin von Hook natürlich.
Mhm, das ist, wusste ich nicht, ja.
Ja.
Hör ich gerade zum allerersten Mal.
Ich finde, München ist ein saustarker Film, Munich. Den habe ich früher 1000 Mal geschaut.
Habe ich nie gesehen.
ehrlich sein. Bridge of Spies fand ich auch großartig.
Ja, aber der ist auch toll, aber der ist ja wohl nicht in einer Liga mit den hier genannten Filmen im
Turnier. Und natürlich der beste Film von ihm, BFG, Big Friendly Giant.
Der ist ja, mega geil.
Das den habe ich gehasst, ey. Also, aber das ist halt auch ein Kinderfilm.
Aber man muss auch nochmal erwähnen, wie viel er auch als Executive Producer gemacht hat.
Ja.
Das ist wirklich sehr viel gewesen. Also Zurück in die Zukunft alleine. Aber ich hätte auch gerne noch hier Ready Player One erwähnt, ne?
Ja, bitte nicht.
Das ist halt die Frage noch, ne?
Minority Report hätte man noch.
Oh, ja, das stimmt. Der ist auch sehr strong.
Amistad fand ich auch ziemlich gut.
Ja,
das ist unglaublich viel.
Wir hätten noch die Frage jetzt, das Finale vom Finale. Welcher Indiana Jones?
Indiana Jones 3.
3.
Okay, gut.
Auf jeden Fall 3. Also ja. da lege ich mich auch fest.
5.
Also das ist unsere persönliche Liste, aber ich würde auch sagen, objektiv hätte Schindlers Liste gewonnen.
So. Auf jeden Fall.
Ja.
Das muss man halt wirklich, das muss man hier nochmal erwähnen.
Ja. Ich, der Sommer steht vor der Tür und ich muss sagen, ich habe mich mal auch damit auseinandergesetzt, was so aktuell in den Kinos startet und was jetzt noch diesen Sommer kommt. Und uns steht ein eher luftiger Kinosommer bevor, mit sehr vielen Lücken und sehr wenigen Sommerblockbustern, wie man das sonst gewohnt ist.
Ich finde, die sind jetzt alle jetzt in hier März, April, Mai, da kommen die großen
Sachen. Oder dann Ende des Jahres.
Es ist vor allem im Serienbereich dieses Jahr, finde ich.
Voll.
Also die Serien, die dieses Jahr rauskommen, ist wirklich bombastisch, was da kommt. Und sowas wie, wir haben gerade eben noch kurz drüber geredet vor dem Dreh, Masters of the Air. Das ist quasi die Nachfolgeserie von The Pacific und Band of Brothers.
Ne?
Genau. Und Austin Butler spielt darin, da geht halt um Piloten im Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Ja.
Und ich habe da eigentlich tierisch Bock drauf und ich habe die noch gar nicht gesehen.
Ich komme gar nicht hinterher. Ich will auch noch irgendwann jetzt so beim letzten Jahresdrittel so einen Podcast machen, wo ich mal gucke. Ich habe Anfang des Jahres ein Video gemacht mit den 23 Serien, die man dieses Jahr nicht verpassen soll.
Ja, wie viel hast du davon gesehen?
Nee, da will ich mal gucken, ob ich wirklich das gut eingeschätzt habe oder nicht.
Ja. Ich will Shogun auch noch unbedingt sehen eigentlich.
Ja, die Xenia
macht jetzt eine großartig. Kritik dazu bald.
Nächste Woche kommt die raus bei
genau.
uns.
Genau. Und ich will die eigentlich unbedingt noch sehen.
Ja.
Ja, und ich meine, sowas wie Fallout hatte man ja auch gar nicht so richtig auf dem Zettel. Also ich habe da auch eher gedacht, oh, das wird nichts.
Ja.
Und dann ist es richtig gut geworden.
Ich habe tatsächlich dieses Jahr schon, ich glaube, 16 Serien angeschaut. Teilweise mit mehreren Staffeln.
Das ist krass.
Also ich
Ich bin krass, ne?
Ja, du bist krass.
Also es gibt so ein paar Ausnahmen. Es kommt Alles steht Kopf 2 zum Beispiel, auf den freue ich mich. Ich hoffe, der wird so gut wie der erste. Furiosa, da freue ich mich drauf. Ansonsten startet halt noch sowas wie Bad Boys. Aber wirklich, der Sommer ist
Planet der Affen also, kommt noch.
Ja, aber das ist halt, die Sache ist halt auch
Deadpool,
das sind halt Das stimmt, aber es sind halt auch so ein bisschen die Nachwirkungen von immer noch wirklich von dem Streik.
Ja,
von den Streiks.
Ja.
Und deswegen starten diese Sommer nicht so viel wie sonst. Ich habe übrigens das Wort gelernt, ich glaube, das heißt Chockablock. Das ist, wenn in sonstigen Kinojahren im Sommer jede Woche so ein krasser, riesiger Sommerblockbuster den nächsten jagt.
Mhm.
Also Woche für Woche immer ein anderer krasser Sommerblockbuster startet.
Vielleicht wird nächstes Jahr dann richtig crazy. Aber wir haben ja dieses Jahr, wir können das alles gut überbrücken, weil im Juni startet
House of the Dragon. Ja. Natürlich. Habt ihr den Trailer zu Next Stop Paris gesehen? Ich muss das hier auch erwähnen, weil es gibt einen chinesischen Streamingdienst namens TCL TV Plus. Muss man nicht kennen, ich kann es auch nicht. Und die bringen einen Film raus, eine Romanze. Ich glaube, es soll sogar eine Rom-Com sein. Und die Kommentare zu dem Trailer auf YouTube, der ist nur eine Minute lang, sind komplett deaktiviert und das aus gutem Grund. Der Film ist nämlich zu 100% KI generiert. Aber zu einem nicht nur so KI assistiert oder hier und da mit KI geschrieben oder hier und da sind Bilder mit KI drin. Also es gibt, startet ja im Juni auch einen Kinofilm namens Late Night with the Devil. Da gibt's gerade eine riesen Kontroverse, weil der so für 3 Sekunden so 3 Grafiken benutzt, die KI erstellt wurden. Und dieser Film ist aber wirklich, der ist komplett KI. Und schaut euch den Trailer an, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Das ist wirklich, das ist wie so ein Albtraum.
Ja.
Aber es ist gruselig, wo die Reise hingeht und was noch möglich ist. Das ist natürlich der erste Schritt auf einer langen Treppe. Aber also der Trailer ist wirklich, der ist gruselig. Next Stop Paris.
Ja, das, ich glaube, das zählt auch eher als Horrorfilm statt einer Romanze.
Das sah aus wie eine Werbung.
Ja.
Für irgendein Bahnreiseunternehmen.
Ja. Also gerne mal reingucken. Ich finde die Hauptfiguren, also es geht halt irgendwie um 2 Figuren, die nach Paris reisen. Also die Handlung ist auch nicht so 100%ig klar. Und die sehen in jeder Einstellung, das sollen dieselben Personen sein, die sehen immer so leicht anders aus.
Ja.
Teilweise stimmt da die Augenfarbe nicht mehr, die Haarfarbe nicht mehr, das Gesicht ist anders.
Diese KI-generierten Bilder sind auch richtig creepy in dem Film.
Ja. Ja, scheußlich. Aber ich meine, auch Handgeschriebenes kann scheußlich sein, denn heute startet auf Netflix der 2. Teil von Rebel Moon, die Narbenmacherin. Das startet heute auf Netflix. Also der 2. Teil kann sich nur steigern. Ich muss ganz offen sein, ich habe den 1. Teil, ich habe den sogar im Kino sehen dürfen in der Pressevorführung. Und ich kam da raus und ich bin ja sonst eigentlich auch als Comic-Fan und so ein Zack Snyder-Apologetiker. Jemand, der diesen Mann auch gegen wider aller Stürme und Umstände verteidigt. Und mit Rebel Moon hat es auch bei mir komplett aufgehört.
Ich finde, der hat so ein Fable teilweise, also so, oder so ein Händchen für epische Bilder.
Ja.
Und das sieht man ja auch im Trailer zum Film, aber wenn man sich dann den Film anschaut, ist das noch was ganz anderes.
Also ich finde, das sollte ja mal eine Star Wars-Geschichte sein, die Zack Snyder Lucasfilm gepitcht hat, die aber nicht angenommen wurde, was ich auch nachvollziehen kann, weil die Handlung wirklich, also auch komplett, ein kompletter Griff ins Klo ist, finde ich.
Ja. Ich finde, ich finde es auch, ich finde diesen Film wirklich furchtbar. Und das Schlimmste, was ich in diesem Film finde, ist, dass es so gefühlt nichts Zusammenhangendes gibt. Es wirkt alles so wild hineingewürfelt und es passt nichts zusammen.
Also dieses Team, also es geht halt um einen Planeten, der von einem großen Empire-artigen Imperium halt niedergemacht wird und unterdrückt wird und zerstört werden soll. Und eine Frau baut sich halt ein Team zusammen, um sich zu wehren und reist dann deswegen durch die Galaxie.
Nee, noch besser, die wollen die Ernte klauen von denen.
Ja, und wenn die das nicht schaffen, dann soll der Planet zerstört werden.
Ich glaube, so irgendwie so. So ein bisschen 7-Samurai-mäßig.
Und dann reist sie halt rum, sammelt irgendwelche Typen ein, behauptet die ganze Zeit, oh, die sind so krass, aber man sieht nie, dass die krass sind. Mit einer Ausnahme, es gibt halt diese eine Katana-schwingende Frau, die ultra krass ist, die hat eine mega geile Szene, das ist dieser Kampf gegen dieses Spinnenwesen. Das ist diese eine gute Szene im Film, finde ich, die fand ich wirklich stark. Und davon abgesehen ist alles nur so dahin behauptet und einfach zusammengewurschtelt. Und ich fand wirklich, ich habe mir die Haare gerauft in diesem Film.
Der Film macht mich nicht mal als Hatewatch Spaß. Ich habe den damals auf der Rückfahrt an Weihnachten im Zug geschaut.
Ja, und es ist wirklich, es soll so eine Science-Fiction-Version von Akira Kurosawas Die 7 Samurai sein, ist aber halt von der Genialität dieses Films Lichtjahre entfernt.
Voll, und es tut auch irgendwie ein bisschen weh, Anthony Hopkins irgendwie in diesem im Film zu hören. Ich glaube, er wusste auch nicht, was er da unterschrieben hat.
Ja, also was die auch, also er spricht halt einen Roboter und was auch die.
Dieser Roboter ist halt auch.
Story, der steht da rum in der Natur und
guckt. Blumenkrone an und das war's so.
Und da passiert wirklich sehr, sehr wenig mit dieser Figur, wie mit allen Figuren. Es ist wirklich, da passiert nichts.
Aber designtechnisch gibt es ja auch irgendwie so keine Zusammenhänge. Also die Kostüme ergeben auch gar keinen Sinn. Warum? Also es ist ja auch nicht so, dass es für die Welt Sinn ergibt. Mhm. Also es ist wirklich einfach nur zusammengewürfelt und ach, das sieht bestimmt cool aus, machen wir so.
Ja, sehr viel Style over Substance, definitiv. Also in dem Fall würde ich da wirklich zustimmen. Nicht so bei einem Film, der diese Woche startet, der sich Civil War nennt, von Alex Garland, den wir eben schon mal kurz erwähnt haben. Kirsten Dunst, über die haben wir heute auch schon gesprochen, die spielt darin eine Hauptrolle. Wagner Moura spielt mit, den man aus Narcos kennt. Krass, wir haben über alles gesprochen heute.
Ja.
Oder Truppa de Elite, den ich persönlich sehr mag.
Die beiden Filme müsst ihr unbedingt anschauen.
Beide Truppa de Elite, ja. Ich finde auch beide wirklich gut. Ja. Und es geht um einen Bürgerkrieg in den USA und vier Kriegsreporter, die durch ein Kriegsgebiet reisen, um es ins Weiße Haus zu schaffen und das Foto zu schießen. Und im Weißen Haus sitzt ein US-Präsident in seiner dritten Amtsperiode und ist ziemlich faschistisch unterwegs und behandelt die Presse wie einen Feind, einen Kriegsfeind. Und verschiedene Staaten haben sich zusammengeschlossen, um den Präsidenten zu stürzen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich bin mega heiß drauf.
Ja.
Lass uns doch nicht zu viel darüber reden, weil Jonas, du hast eine Kritik dazu rausgebracht auf Cinema Strikes Back.
Genau, die kam gestern raus.
Ja.
Und Lenny hat den Film aber auch gesehen.
Ja, ich fand ihn auch sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so ein krasses Sounddesign irgendwie gesehen in einem Film.
Ja. Also ich bin auch immer wieder, ich muss immer wieder an die letzten 20 Minuten denken. Ich fand die so krass.
Also du
das
hast
lese ich intensiv. Immer wieder.
Also du hast. Ne, ich glaube, wir sind auch so ein bisschen abgestumpft von Filmen wie John Wick und so, dass wir Schießereien und so als funny und lustig wahrnehmen. Aber so wirklich bedrückend wie in Civil War habe ich noch nie Schießereien wahrgenommen.
Also ich muss immer dran denken, ich habe Heat vor ein paar Jahren im Kino sehen dürfen. Und da gibt es ja auch diesen sehr bekannten Schusswechsel, wo auch das Sounddesign wirklich kracht bis zum geht nicht mehr. Und das mal im Kino zu erleben, das ist eine körperliche Erfahrung. Das war unglaublich.
Ja, du hast in dem Moment halt auch einfach, glaube ich, wirklich Angst. So. Beziehungsweise du spürst auch einfach, wie es sein muss, da
Bedrohung,
vor zu sein.
Ja.
Und so ist es in Civil War durchgehend.
Ja. Also von daher, guckt euch den Film an, falls möglich. Genauso startet Guy Ritchie diese Woche mit einem Film durch. The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Das ist dann wieder eher ein lustiger Kriegsfilm.
Allerdings, mit Henry Cavill. Es spielt nämlich im Zweiten Weltkrieg. Der britische Premier versucht mit einer neuen Methode den Krieg zu entscheiden. Er plant geheime Spezialmissionen hinter den feindlichen Linien. Aber dafür muss man erstmal die richtigen Kandidaten finden. Und Henry Cavill spielt, wie gesagt, mit. Und diese Organisation, die da gegründet wird, die gibt's wirklich. Das basiert quasi auf einer wahren Begebenheit. Aber es ist natürlich Guy Ritchie in seiner unverkennbaren Art. Another One Bites the Dust ist zum Beispiel im Trailer zu hören von Queen.
Ist vielleicht so seine Version von Inglourious Basterds.
Ja. Und Til Schweiger spielt übrigens mit. Das ist immer
apropos
so.
Wenn Inglourious Basterds.
Wenn die Amerikaner irgendwie, wenn die in Hollywood einen Prototyp-Nazi irgendwie suchen, der.
Klopft man an die Tür von Herrn Schweiger.
Auf jeden Fall. The Good Old Reliable.
Oder Udo Kier.
Ja, aber ich finde, Guy Ritchie-Filme sind so in den letzten Jahren echt untergegangen. Irgendwie so ein bisschen.
Ja, und die sind auch ehrlicherweise in den letzten Jahren auch eher so semi-gut gewesen. Operation Fortune, Cash Truck und sowas.
Ja, die waren wirklich
nicht. Ich fand aber, ich mochte The Gentleman, weil der halt wieder so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückgegangen
ist. Aber es hat auch schon wieder
fünf
Jahre her.
Fand ich auch nur so okay.
Das ist auch schon wieder 5 Jahre her, das war jetzt 2019. Und ich habe einige Kritiken gelesen, dass hier The Ministry of Ungentlemanly Warfare so der beste Film seit Codename Uncle nochmal wieder sein soll.
Ich fand nämlich auch der Trailer sah super interessant aus.
Ja. Codename Uncle war wirklich großartig. Das war so sein letzter wirklich großartiger Film, finde ich persönlich.
Das ist auch, ist das nicht auch mit einer der letzten guten Filme von Henry Cavill? Neben Fallout, also Mission Impossible. Ich finde, der hat leider irgendwie, der spielt immer richtig geile Figuren. Ich finde, der überzeugt. Aber ja, genau.
Warten wir mal Warhammer 40k ab. Also,
das ist aber auch immer so, das wird immer angeteased. Ja, da arbeiten wir dran und gefühlt
bis das mal kommt, ja.
Genau, ist halt auch die Sache.
Ich freue mich drauf.
Aber ich freue mich tatsächlich drauf.
Ja.
Muss ich sagen.
Ja, ich will den auch noch sehen. Was ich aber schon gesehen habe, ist der japanische Film Evil Does Not Exist. Da war ich extrem gehypt drauf. Der ist von Ryusuke Hamaguchi. Das ist ein Regisseur, der vielleicht in Cineastenkreisen ein bisschen bekannter sein dürfte, weil der zum Beispiel mit Drive My Car hieß der, ne?
Der ist super, der ist richtig toll.
Ja, und den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber ich höre immer, wie toll der sein soll.
Der ist wirklich extrem toll.
Und deswegen waren alle sehr gespannt auf diesen neuen Film von Hamaguchi. Das ist Evil Does Not Exist, hat einen geilen Titel. Ist ein japanisches Drama über einen Vater, der mit seiner Tochter in einem Dorf in der Nähe von Tokio in der Natur lebt. Führen ein sehr bescheidenes Leben im Einklang mit der Natur. Aber eines Tages soll in diesem Dorf ein Glamping-Platz eingerichtet werden. Also Glamour-Camping, so Luxus-Camping. Und dafür kommen dann auch zwei Firmenvertreter aus Tokio, um ein Treffen abzuhalten. Und schnell wird klar, dass die halt vieles nicht bedacht haben und da auch die Natur ein Stück weit zerstören werden. Und deswegen versucht der Vater, die beiden davon abzuhalten. Das ist, der Film hat wirklich jetzt schon Preise gewonnen. Beim London Film Festival hat er den Hauptpreis gewonnen. Bester Film bei den Asian Film Awards und den großen Preis der Jury bei den Filmfestspielen Venedig. Deswegen, ich muss allerdings sagen, ich kann diese Liebe für den Film nur so bedingt teilen. Der hat schon nachgeklungen in mir. Ich muss dazu sagen, alle schwärmen von der Kameraarbeit in dieser Natur in der Nähe von Tokio. Es war nicht so ganz mein ästhetisches Empfinden, das hat dem nicht entsprochen. Ich finde, der Look ist extrem digital. Also es gibt eine sehr hohe Schärfentiefe. Das heißt, so, es ist ständig alles scharf in dem Bild. Und ich weiß, warum das erzählerisch gemacht wird, weil in diesem Film auch die Natur selbst zur Figur wird und du auch die ganze Zeit im Bild suchen sollst und dich so ein bisschen auch in den Hintergründen verlieren sollst. Es gibt auch einen Vermisstenfall dann in diesem Film, sodass du auch selber die ganze Zeit im Bild in diesen weiten Totalen nach dieser Figur, die gesucht wird, suchst. Es gibt viele lange, statische Shots. Mhm. Also das kann schon ermüdend. Dabei ist die Musik eigentlich in diesem Film noch wichtiger, weil der Film gemeinsam mit einer Komponistin geschaffen wurde, mit Aiko Ishibashi. Das sind so sehr orchestrale, symphonische, höchst dramatische Klänge, die da den Film begleiten. Und ja, man ist so sehr auch mit der Natur verbunden. Man sieht die Figuren dabei, wie sie Holz hacken, Spuren im Schnee verfolgen, dann so Pflanzen pflücken, Wasser aus einem Bach schöpfen und so weiter. Man könnte jetzt meinen, okay, es ist ganz klar, der Vater ist der Protagonist, der Held, der sich halt gegen diese bösen Firmenvertreter irgendwie durchsetzen muss. Mhm. Das ist aber nicht so. Das kann ich wirklich gleich sagen. Diese Firmenvertreter sind auch sehr menschliche Personen.
Evil does not exist.
Genau, und genau darum geht's auch. Also man kann diesen Film auf sehr unterschiedliche Weisen lesen. Da steckt was Philosophisches drin. Genauso wird auch die Frage gestellt, im Prinzip, wenn es das Böse nicht gibt, kann dann überhaupt das Gute existieren? Und dann kommt so das Ende und zieht dir so quasi den Teppich unter den Füßen weg. Das will ich natürlich nicht spoilern hier. Und dennoch sitze ich hier und sage, ich konnte mich mit keiner der Figuren so richtig identifizieren, habe das so als Kunstwerk an und für sich in höchstem Maße respektiert. Gleichzeitig hat der Film emotional mit mir dann doch sehr wenig gemacht und mich in bestimmten Szenen sogar ein Stück weit durch die Dialoge genervt.
Also es ist ja auch sehr schwerfällig und langatmig?
Langatmig würde ich den nicht nennen, der ist auch noch nicht mal lang.
Okay, weil Drive My Car ist 3 Stunden lang.
Ja, ja, nee, der hier ist wirklich kürzer. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie lang die Laufzeit ist. Aber ja, es ist wirklich, da muss man Bock drauf haben. Ich müsste den noch ein zweites Mal sehen. Der Film ist 1:46 lang, also wirklich nicht lang.
Aber der startet jetzt die Woche in den Kinos.
Genau.
Okay.
Deswegen auch da der Tipp sei noch genannt. Aber das ist ja auch, es startet dann doch relativ viel, ne?
Startet, ja, es startet nämlich noch ein Film.
Ja.
Abigail, der Film von den beiden Regisseuren von dem letzten, also dem Scream-Reboot, nur Scream. Mhm. Und die beiden haben auch gemacht, Gott, wie hieß er nochmal, hier, Ready or Not.
Mhm.
Und die machen jetzt mit Abigail einen Film, in dem eine Truppe von Gangstern ein kleines Mädchen entführen soll und festhalten soll in einem Haus. Und es passieren sehr, sehr weirde Sachen im Haus und Menschen sterben. Und das ist es. Und der Trailer verrät noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, der Trailer verrät nämlich zu viel. Deswegen würde ich jetzt hier einen Spoiler machen für Leute, die den Trailer noch nicht gesehen haben.
Mhm.
Es stellt sich nämlich heraus, dass das Mädchen eine Vampirin ist.
Cool.
Und alle nacheinander umbringt. Und du denkst, also ich habe mit Leuten geredet nach dieser Pressevorführung, wo ich drin war, die den Film noch nicht gesehen haben, also die den Trailer noch nicht gesehen haben. Mhm. Und die waren so komplett überrascht. Also die waren so, oh mein Gott, wie geil ist das? Du denkst wirklich, es fängt mit einer Kriminalgeschichte an.
Ja.
Und dann kommt dieses Übernatürliche hinzu. Und die waren
klingt so wie From Tusk, From Dusk Till Dawn.
Nee, der klingt wie dieser ich vergesse immer den Titel von diesem Film, weil es so ein Satz ist, dieser schwedische Film. Wisst ihr nicht, was ich meine? Der ist fantastisch. Dark, irgendwas ist auch so ein Satz.
So finster die Nacht?
Ja, genau der. Ja. So finster die Nacht, und der heißt im Original irgendwie so ähnlich. Da geht es um ein ähnliches Thema. Der ist von 2008 und das ist wirklich ein auch sehr fantastischer Horrorfilm. Genau, ich guck gerade, wie der im Original heißt. aber du kannst ja schon mal weitermachen.
Ja, und der Film ist natürlich, wenn man hier sich die Regisseure mal anschaut, der ist natürlich wieder mit sehr viel Humor bestückt. Und Dan Stevens spielt da drin die Hauptrolle, eine der Hauptrollen. Und er ist verdammt lustig. Und Angus Cloud, das ist seine letzte Rolle, der aus Euphoria bekannte Schauspieler, der ist ja letztes Jahr verstorben.
Achso, das war sein allerletzter Film.
Genau, ja. Ich glaube, das war sein allerletzter Film. Und Catherine Newton spielt noch mit. Also wirklich sehr gut besetzt, wirklich extrem witzig, sehr, sehr blutig. Also wirklich sehr, sehr blutig. Und der ist sehr kurzweilig, macht Spaß. Und ich glaube, er macht wirklich aber am meisten Spaß, wenn man nicht weiß, dass es um eine Vampir-Story geht. Weil
das da jetzt weiß ich's.
Ja, aber Entschuldigung.
Aber dann, ihr habt mir das Signal jetzt zerstört. Ihr habt mir Abigail zerstört. Was machen wir jetzt
hier? Ja, es tut mir leid. Aber ich frage mich auch, warum hat man das. Also, der Film wurde auch so geschrieben, dass es eine Überraschung sein soll. Aber warum verrät man das dann schon im Trailer?
Eben, aber das ist ja auch die Sache.
Aber also denke ich mir, wie willst du dann den Film vermarkten?
Absolut. Das war ja auch die Sache bei Terminator Genisys damals, als gedroppt wurde, dass John Connor in dem Film quasi der Terminator ist. Wo auch diese gesamte. Aber das wurde auch damals bei Terminator 2 gemacht.
Die haben Händchen dafür.
Ja. Aber, und das will ich halt auch noch sagen, es gibt eine Studie oder Studien, ich habe keine Ahnung, und das ist natürlich immer, sollte man skeptisch sein, wenn jemand sagt, ich habe eine Studie, aber es ist so, dass Leute Filme genießen können, wenn sie wissen, was da noch passieren wird. Ja. Teilweise soll sogar der Spaß daran, wie sich die Handlung dann zusammenbaut und entwickelt, sogar noch größer sein. Also da gibt es Belege für.
Ja, ich glaube,
es trifft halt nur auf manche Menschen zu. Ich weiß das von mir, wenn ich zum Beispiel einen Trailer, wenn ich weiß, dass ein Film gut ist, dann schaue ich ja mit dem Trailer nicht an, dass ich so komplett überrascht werde.
Ich weiß von dir, dass du teilweise im Kino saßt mit geschlossenen Augen, um den Trailer zu gucken.
Also teilweise beim Fantasy-Filmfest, bei Train to Busan habe ich quasi so gemacht. Habe ich meine Brille abgenommen und habe dann einfach so nach unten geguckt.
Ja.
Oder teilweise auch so die Ohren zu und habe dann so bla bla schakulula. Weil bei manchen Filmen will ich halt noch überrascht werden. Also, ne, ich gucke mir viele Trailer an, aber bei manchen Filmen denke ich mir so, ja komm, heute überrasche ich mich mal wieder so komplett.
Ja, Train to Busan ist aber auch großartig. Und So finster die Nacht heißt im Original Let the Right One In. Und ich kann mich nie an diesen Originaltitel erinnern, aber das ist ein Film aus Schweden und den kann ich wirklich nur empfehlen. Der hat eins der besten Filmenden, die ich auch je gesehen habe. Es ist ein fantastischer Film.
Die Voyager stürzt ab.
Die Voyager One. Es ist gar kein Kind, es ist die Voyager One im Kostüm. Ja.
Okay, das klingt mir sehr gut. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber werde ich mir anschauen.
Unbedingt. Ganz große Empfehlung. Genauso.
Oh, und daher kommt mir das bekannt vor. Es gibt nämlich noch einen Film Let Me In von Matt Reeves und das ist so ein Remake von dem Film.
Ja.
Ja, so, das wollte ich nur gesagt.
Ja. Dankeschön. So viele Film- und Serientipps heute, aber das, was man auf jeden Fall empfehlen kann, ist, uns auf Spotify zu folgen und uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen zu geben. Wer das nicht macht, ist uncool.
Wirklich.
Punkt. Und ansonsten?
Derbe.
Ja, nächste Woche Freitag geht's weiter. Da sprechen wir über die vielen Filme, die wir auf dem Fantasy Filmfest sehen werden. Da sind wirklich noch mal mehr krasse Filmtipps dabei. Und ja, lasst euch denen dann nächste Woche nicht entgehen. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Cinema Strikes Back, der Podcast. Host der Folge Jonas Ressel, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Redaktion Alperka Turfan. Aufnahme und Schnitt Tui Lyn Do. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.
Das war ein Podcast von Funk.